Es gab die Zeiten, wir haben noch keine Arbeit gehabt.
Von welchen Zeiten spricht Narek da?
Narek erzählt hier über die Zeit im Geflüchtetencamp 2018 in Vogelsang. Das ist tief in der Eifel in Nordrhein-Westfalen, also ziemlich weit ab vom Schuss.
Aber sind wir regelmäßig morgens rausgefahren zusammen, um alle Sachen zu erledigen?
Denn es gab einfach, ja, ziemlich viel zu organisieren.
Mein Bruder und meine Schwester, die waren ja schulpflichtig. Sie sollten eine Schule finden. Meine Mutter sollte zum Deutschkurs und wir haben das gefunden. Die Papiere, was mit der Bildung zu tun hatten, die sollten übersetzt werden und anerkannt werden.
Und die Aufgaben, die Narek hier beschreibt, die haben alle Geflüchtete, wenn sie hier in Deutschland ankommen. Und die haben alle direkt oder indirekt mit einer Sache zu tun, nämlich mit der deutschen Sprache.
Deutschlandfunk, Systemfragen.
Das Sprachelernen, auch das Amtsdeutsch, darum geht es jetzt in dieser Folge von Wir schaffen das, nur wie? Unsere Systemfragen-Serie zu Wie gelingt Integration? Heute mit mir, Katrin Kühn. Ich bin hier im Deutschlandfunk die Redakteurin, die für die Systemfragen zuständig ist. Und wir als Team haben uns hier vor einigen Wochen gesagt, Migration, Flucht, das ist echt alles so negativ besetzt, auch öffentlich. Dabei gibt es hier doch so viel zu lernen, so viel Wissen auch aus der Forschung. Wie kann Integration denn gelingen? Was könnte besser laufen? Und zu diesem Wie hat jetzt für diese Folge Maximilian Brose recherchiert in unserem kleinen Wir schaffen das nur Wie-Team. Hallo Max.
Hi.
Und für dieses Wie haben wir genau wie in Folge 1 bei unserer Familie aus Armenien angefangen, die seit 2018 hier in Deutschland ist. Also die Mutter Hayastan, der Vater Garnik, von dem wir ja schon in Folge 1 erfahren haben, dass er gestorben ist. Er hatte einen Hirntumor und da konnte auch hier in Deutschland nichts mehr gemacht werden. Ja, und ihre drei Kinder, Narek, Koren und Ani. Wir haben sie gefragt, wie war das für sie? Was war für Sie besonders schwierig? Um das dann mitzunehmen zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die genau dazu arbeiten, was Sie dazu wissen. Also Max, wie war das jetzt hier, wenn es ums Deutschlernen geht und auch mit dem Behördendeutsch zurechtkommen vor allem? Was haben die Geschwister da erzählt?
Naja, die haben schon ein bisschen unterschiedliche Geschichten erzählt. Für Narek zum Beispiel ging es relativ schnell mit dem Deutschlernen.
Also B1-Prüfung habe ich innerhalb von 6 Monaten schon im Kampf in Vogelsang bestanden.
Also B1, das ist das so das Niveau, wo es heißt, dass man sich im Alltag schon ganz gut verständigen kann. Und das ist am Ende auch tatsächlich für die Einbürgerung nötig. Koren, der war damals noch auf der Schule, da schauen wir später nochmal genauer drauf. Und Mutter Hayastan, die hat einen Deutschkurs bei einem ehrenamtlichen Lehrer gemacht und danach die B1-Prüfung versucht. Die steht eigentlich für Geflüchtete in einem sogenannten Integrationskurs an, den man über das Bundesamt für Flucht und Migration bekommt.
Kannst du das mal noch kurz erklären, Integrationskurs, was ist das genau?
Ja genau, den gibt es schon seit 2005, da wurde der auf der Grundlage des Zuwanderungsgesetzes eingeführt und im Allgemeinen ein Integrationskurs, da lernt man in 100 Unterrichtsstunden etwas zur Rechtsordnung, zur Kultur und zur Geschichte Deutschlands. Der größte Teil, der kommt aber davor, das sind 600 Unterrichtsstunden Deutsch und am Ende steht dann ein Test an, ob man das Sprachniveau B1 schafft. Und sobald du eine Aufenthaltserlaubnis hast, wirst du da in der Regel zugeteilt.
Okay, und warum hat jetzt die Mutter Hayastan diesen Kurs dann nicht so gemacht?
Weil sie, wie die ganze Familie, eben nur geduldet ist. Und da sind die Hürden, so einen Kurs zu bekommen, höher. Menschen, die jetzt zum Beispiel Asyl haben, die werden oft automatisch in so einen Kurs zugeteilt.
Aber dieses B1, also den Sprachnachweis, dass man das kann, den braucht die Familie trotzdem, oder?
Ja, genau. Das ist zum Beispiel bei der Jobsuche oft total wichtig. Aber B1, das war für einige einfacher als für andere. Gerade für Mutter Hayastan war das nicht so einfach. Da kam dann auch noch was anderes dazu. Wir wissen ja schon, dass der Vater Garnik, also ihr Mann, einen Hirntumor hatte. Und das war dann auch genau die Zeit, in der es ihm wirklich immer, immer schlechter ging und er im Sterben lag. Also genau die Zeit, als Hayastan auch Deutsch lernen musste.
Das war wirklich sehr schwierig und sehr stressig. Als mein Mann gestorben ist, ehrlich gesagt, ich will nicht weiterleben. Aber meine Kinder, mein Sohn hat gesagt, Mama, das geht nicht, du musst weiterleben, du musst stark sein, du musst für uns leben. Und mein Sohn hat für mich einen Deutschkurs gefunden in Bad Münstereifel.
Und dafür, da ist sie dann wirklich mehrfach die Woche aus dem Camp Vogelsang hingefahren nach Bad Münstereifel. Und da ist eine Fahrt alleine mit Bus oder Regionalbahn schon fast 2 Stunden lang.
Ich habe Woche 3-mal Deutschkurs gegangen. Mein Lehrer, er hat mir viel geholfen. Und langsam, ich habe Kraft gesammelt. Ja, das war sehr schwierig. Ich will unbedingt hinbleiben. Wir haben sie viel gekämpft. Deswegen, ich habe fleißig Deutsch gelernt.
Und das hörst du ja schon. Klar, das war natürlich eine ziemliche Herausforderung für die Mutter, gerade auch zu der Zeit. Aber sie hat halt immer gesagt, sie muss das irgendwie schaffen, weil daran ja der Job und damit auch die Duldung hängt.
Und wenn das oft so schwer ist, wie sieht das denn generell aus? Gibt es da Zahlen und Wissen, wie viele das so schaffen, wem das so schwerer fällt auch?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil da ja ganz viel dran hängt, wie man das Ganze jetzt organisieren kann. Und darüber habe ich mit Ibrahim Zinderg gesprochen. Der ist Sprachwissenschaftler am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Und der hat mit 502 Teilnehmenden untersucht, wie gut sie nach Integrationskursen Deutsch gesprochen haben. Und er sagt...
Ja, wir haben festgestellt, dass es eben die verschiedenen Typen gibt. Langsam Lernende, schnell Lernende, Langzeitmigrierte, das heißt MigrantInnen, die schon relativ lange, mehrere Jahre in Deutschland sind und aber da keine Gelegenheit hatten, Deutsch in Kursen zu lernen, das heißt viel zu lange auf einen Kursplatz gewartet haben. Dann, ja, junge und alte Menschen ist sehr relevant als Unterscheidung in Bezug auf den Erfolg.
Aber nicht nur das, sondern auch, ob eine Person mehr oder weniger Bildung hat. Und das passt tatsächlich auch so ein bisschen zu unserer Familie, weil Mutter Hayastani war in Armenien Hausfrau und hatte nicht so viel Bildung wie ihr Sohn Narek, der einen Masterabschluss gemacht hat. Man muss aber auch dazu sagen, das war eine qualitative Studie und die Forschenden schreiben auch, dass die Datenlage zu klein ist, um daraus jetzt gültige Ableitungen zu treffen.
Das ist jetzt ja ein wichtiges Thema, da nehme ich aber an, das wird nicht die einzige Studie gewesen sein.
Nee, da hast du recht, da gab es noch deutlich mehr. Tatsächlich wird der Faktor Alter viel diskutiert in der Wissenschaft beim Thema Sprache lernen. Da gibt es mehrere Studien, die zeigen, dass man als Kind besser die Sprache eines Gastlands lernt. Eine andere Studie, die spricht sogar von einem kritischen Alter, etwa mit 17 Jahren ist das, ab dem die Fähigkeit, Sprachen von Grund auf zu lernen, stetig abnimmt. Das war auch eine riesige Stichprobe mit mehr als 650.000 Leuten. Aber hier ist die Frage, geht es da tatsächlich darum, dass ältere Menschen das nicht mehr so gut lernen können? Oder geht es nicht vielmehr darum, ob jemand ja länger in der Schule war oder von zu Hause eben eine bessere Sprachbildung mitbekommen hat? Mhm. Und mehrere Forschende, die sagen auch, dass eben die eigene Motivation, eine Sprache zu lernen, wirklich wichtig ist.
Das war jetzt ja bei Narek, bei Koren, bei der Familie, haben wir ja gerade gehört, war das wirklich ziemlich hoch, die Motivation.
Genau, das merkst du, wenn die Mutter darüber spricht. Sie sagt ja immer, es war schwer, aber sie wusste, dass sie das lernen musste, weil ja auch so viel dranhängt, nämlich auch, ob sie hier bleiben kann. Und sicherlich hat auch der Tod des Vaters eine Rolle gespielt, weil der hat sich ja nichts mehr gewünscht, als dass seine Familie sich hier ein gutes Leben in Deutschland aufbauen kann.
Wenn das jetzt alles aber so unterschiedlich ist, auch das Niveau, von dem die Leute starten, gibt es dann denn auch ein unterschiedliches Kursangebot für Geflüchtete?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also es gibt zum Beispiel Integrationskurse mit Alphabetisierung, Jugendintegrationskurse, Intensivkurse oder Kurse speziell für Frauen. Das findet Ibrahim Zinderg auch total wichtig. Aber er sagt auch, dass es gerade in ländlichen Räumen noch zu wenige unterschiedliche Kurse gebe. Und wir haben das auch mal für 8 ländliche Regionen in Deutschland gegengecheckt und da haben wir geguckt, im Umkreis von 20 Kilometern gab es tatsächlich nur ein Gebiet, wo es zumindest 2 andere Kurse als den allgemeinen Integrationskurs gab.
Praktisch werden die allermeisten Menschen in den allgemeinen Integrationskurs zugeordnet, obwohl viele zum Beispiel in Kurse gehören würden, die für Langsamlernende sind. Langsamlernende sind Menschen, die also wenig in der Schule waren, wenige Jahre nur, keinen Bildungshintergrund aufweisen, keine mehrsprachigen Erfahrungen aufweisen. Und für die Menschen zum Beispiel bräuchte man spezielle Kurse, damit sie die Motivation über die vielen Monate dann auch aufrechterhalten.
Und bei den Prüfungen, gibt es da dann Zahlen dazu, wie viele diese Sprachprüfung dann am Ende des Kurses schaffen?
Ja, die gibt es, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, wen du fragst. Das BAMF, das gibt jedes Jahr eine Statistik raus, die zeigt, wie viele der Teilnehmenden den Sprachtest im Integrationskurs nach diesen 600 Unterrichtseinheiten dann bestehen. Und das waren im ersten Halbjahr 2023 etwa 57%.
Also etwas mehr als die Hälfte.
Genau, aber es gibt auch Kritik an den Zahlen. Ibrahim Zindak vom Zentrum für deutsche Sprache, der hat mir gesagt, dass Mehrfachversuche bei der Prüfung nicht in die Statistik einfließen würden. Also ob jemand jetzt das mehrere Male versucht hat und dann erst nach längerer Zeit geschafft hat. Und das hat mir das BAMF auch auf Nachfrage bestätigt, sagt aber auch, Prüfungswiederholungen, die gäbe es nicht häufig.
Und wie sieht das jetzt bei der Mutter Hayastan aus? Da hast du eben gesagt, sie hat die Prüfung versucht, die Deutschprüfung auf B1. Hat sie das am Ende geschafft?
Ja, das hat sie geschafft, auch wenn es wirklich schwierig für sie war. Aber auch eben, weil sie wusste, sie muss das tun, um hier bleiben zu können.
Also das klingt jetzt zumindest an dieser Stelle nach einem, ich sag mal, zumindest ein kleines Happy End. Aber dann wissen wir ja, Sprache lernen, das läuft nicht nur in Kursen. Also jeder, der mal so einen Kurs gemacht hat, auch der weiß, danach kriegt man das noch längst nicht auch überall hin. Ne?
Ja, total, da hast du recht. Und eigentlich trifft das ganz gut, was Koren uns da, der jüngere Bruder, zum Sprachelernen erzählt hat. Also, der hatte ja auch gar keine Deutschkenntnisse, als er hier ankam. Und bei ihm waren die ersten Berührungen mit der deutschen Sprache eben nicht in solchen Kursen, sondern ganz woanders.
Ich spiele durchschnittlich vielleicht 7-mal Fußball in einer Woche, also wirklich jeden Tag, kann man so sagen. Ohne Fußball kann ich mich gar nicht vorstellen und will ich auch gar nicht.
Und Koren, der spielt sogar in der Regionalliga. Und sein Vorbild ist übrigens der armenische Fußballspieler Hendrik Mkhitaryan. Den kennst du wahrscheinlich als Dortmund-Fan, oder?
Als Dortmund-Fan kennt man den, klar. Ich glaube, das ist so ungefähr 10 Jahre her, dass der für den BVB gespielt hat. Und der war da schon richtig stark. Und er kommt aus Armenien. Also da haben wir jetzt tatsächlich gerade eine schöne Verbindung, würde ich sagen. Aber wenn wir jetzt beim Sport sind, dann ist das ja so, da kann die Sprache Leute zusammenführen. Aber was man da lernt, das ist jetzt kein Deutsch für Bewerbungsgespräche oder sowas, ne?
Genau. Und Koren, der drückt das so aus.
Weil die Sprache, was du auf dem Fußballplatz und in der Umzielkabine hörst, ist ja die Umgangssprache, und das braucht man auch, um sich wohlzufühlen, um zu verstehen, was die Leute sagen.
Und ich sag mal, das offizielle Deutsch, das lernt Koren dann vor allem jetzt während seiner Ausbildung zum IT-Systemelektroniker. Und so etwas ist auch ziemlich typisch.
Ganz wichtig sind die Sprachlernorte außerhalb der Kurse, zum Beispiel bei der Arbeit. Das heißt, die Arbeitsstätte als einen Sprachlernort zu begreifen, ist essentiell für die Menschen und auch für die Zukunft, denke ich, einer migrantischen Gesellschaft.
Sagt Ibrahim Zindak dazu, also der Sprachwissenschaftler am Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Der hat tatsächlich in einer weiteren Studie untersucht, wie gute Sprachvermittlung am Arbeitsplatz funktioniert.
Und wie funktioniert das? Was haben Sie da rausgefunden?
Na, die haben mehrere Ausbildungsstätten besucht und da Videoaufnahmen gemacht und die danach ausgewertet.
In der Realität haben wir beobachten können, dass viele davon ausgehen, dass wenn die Menschen eben dann zu ihnen kommen in die Betriebe, dass sie ja davor einen Kurs gemacht haben sollten, was auch häufig der Fall ist. Das heißt, da wird ein B1 erwartet, da gibt es eine Erwartungshaltung, die aber so eben nicht erfüllt wird.
Und das führt dann halt auch oft zu Frustrationen auf allen Seiten. Aber Ibrahim Zindak, der hat auch einen Betrieb gesehen, bei dem das richtig gut funktioniert hatte. Und zwar war das ein Betrieb im Gastrogewerbe.
Und warum hat das da gut funktioniert? Was lässt sich da lernen?
Na etwa, dass man von Anfang an im Betrieb klarstellt, welche Sprachen spricht denn die oder der Auszubildende. Dann bei bestimmten wichtigen und komplizierten Formulierungen eben langsam und betont sprechen, aber auch bei möglichst vielen Gelegenheiten diese Sprachvermittlung aktiv fördern.
Das heißt, wenn der Geflüchtete einen Topf in der Hand hatte und den gerade irgendwie abgewaschen hat, hat er dann, und wie heißt das, was du in der Hand hast, nachgefragt und dann sprachlich korrigiert, wenn die Aussprache nicht gestimmt hat und so weiter und so fort.
Aber da würde ich sagen, das machen jetzt ja die meisten Betriebe wahrscheinlich nicht von sich aus, sondern die bräuchten da Informationen, Hilfe auch.
Auf jeden Fall, das wäre eine Umstellung für die. Aber Ibrahim Zindak sagt halt auch, das würde sich für die Betriebe lohnen, weil sie so Geflüchtete langfristig an sich binden könnten. Und er fordert eben, dass wir vor allem in Betrieben, aber auch zum Beispiel im Vereinsleben die Spracharbeit mehr fördern. Und auch das BAMF, das möchte die Angebote der Integrationskurse weiterentwickeln und auf die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen reagieren. Und dann gibt's aber noch eine Hürde, mit der total viele Geflüchtete bei der deutschen Sprache konfrontiert sind.
Noch eine Hürde. Welche ist das?
Naja, Nareks Familie, die hat uns erzählt, dass sie halt total häufig Briefe bekommen hat und da stand dann Ausländerbehörde als Absender drauf. Und sowas hier drin. Hiermit wird Ihnen der Bescheid des Bundesamtes vom 17.11.2019 zugestellt. Eine Durchschrift des Bescheids nebst Anhörungsprotokoll, falls vorhanden, erhält die zuständige Ausländerbehörde. Mhm. Eine Kopie der Akte liegt im Falle der offensichtlichen Unbegründetheit in den Fällen der Unzuverlässigkeit
gewährt. Ich stoppe mal, weil ich glaube, wir haben alle gemerkt, es geht um Amtssprache. Genau. Und wenn ich ehrlich bin, also ich habe einen Doktortitel und ich bräuchte jetzt auch erstmal ein bisschen Zeit, bis ich dann durchgecheckt habe, bis ich verstehe, was da drin steht.
Ja, ich glaube, das geht auch vielen Muttersprachlern, auch mit sehr hohem Bildungsniveau so. Nur hängt im Fall von Nareks und Korins Familie ja hier ihr Aufenthaltsstatus ganz oft an solchen Briefen. Und wir wissen ja, Narek, der hat B1 relativ schnell bestanden und dann auch in Jobs mit der Familie immer wieder Deutsch gesprochen. Aber wenn er dann solche Briefe bekam, das war die pure Verzweiflung für ihn.
Wegen die Papierangelegenheiten, ich war sauer und meine Hoffnung war fast auf null.
Und wenn er über diese Papierangelegenheiten spricht, dann geht es auch um bürokratische Hürden, die seine Ausbildungsstelle bedroht haben. Dazu dann mehr in Folge 3. Aber um diese unverständliche Amtssprache zu verstehen, brauchten sie Hilfe von einem Anwalt, den sie sich geholt haben. Sonst hätten sie das halt nicht beantworten können.
Gibt es denn vielleicht da auch schon Ansätze, dass da was getan wird, damit das nicht mehr so kompliziert ist? Also dass solche Schreiben nach wie vor präzise sind, was ja nötig ist bei so komplexen Angelegenheiten, aber gleichzeitig besser verständlich?
Ja, daran forschen tatsächlich KollegInnen von Ibrahim Zindag am IDS Mannheim. Allerdings nicht mit dem Schwerpunkt Migration, sondern für Steuerbescheide. Aber vielleicht lässt sich da dann doch auch etwas ableiten.
Bisschen Hoffnung, Land in Sicht, also würde ich sagen. Und vor allem, das wird ja auch die Lage für die Ämter verbessern, weil dann mehr Leute die Formulare, die Briefe besser verstehen und selbst besser bearbeiten können und dann vielleicht auch weniger Arbeit in den Ämtern selbst anfällt, ne?
Ja, und auch mit Blick auf Geflüchtete ist da auch schon was passiert, sagt Ibrahim Zindag.
Es gibt ja mittlerweile zum Glück auch da schon einige Sachen in verschiedenen Sprachen, also Informationsbroschüren, Blätter in den verschiedenen Sprachen. Wir müssen uns da vielleicht allgemein überlegen, also die Willkommenskultur, was das im Einzelnen alles beinhaltend oder beinhalten sollte. Und dazu gehört es, denke ich, dann auch, das Ganze so zu überarbeiten, die Formulare, die ganzen kommunikativen Aspekte in Behörden, bei verschiedenen Ämtern, sich kritisch so zu überlegen, was man da eventuell eben besser machen kann, verständlicher machen kann.
Und DolmetscherInnen, die sind halt auch total wichtig. Das sieht man auch etwa in Jobcentern. Da haben bei einer Studie des Instituts für Arbeits- und Berufsforschung über 90% der Jobcenter angegeben, dass sie DolmetscherInnen für unverzichtbar halten, gerade Professionelle. Und tatsächlich gibt es auch so einen Telefonservice mit ÜbersetzerInnen, aber eben noch nicht in ausreichend Sprachen und Kapazitäten fehlen da auch noch etwas.
Und wenn das jetzt so ein riesiges Feld ist, also mit ziemlich vielen Baustellen, hat dann die Familie von Narek von Koren vielleicht noch weitere Tipps? Was hat ihnen besonders geholfen?
Naja, dass sie zum Beispiel zu Hause angefangen haben, nur noch Deutsch miteinander zu reden. Und Koren, der damals mit 16 kurz nach der Ankunft in die Schule gegangen ist, der hat diesen Tipp hier.
Also es gab auch da in der Schule Leute, die Russisch oder Englisch gesprochen haben, in meiner Klasse auch. Aber ich habe versucht, so viel wie möglich vermeiden, auf Russisch oder auf Englisch zu sprechen. Und ja, ich würde jetzt wirklich empfehlen, auf ihre Sprache erstmal zu verzichten und versuchen, so viel wie möglich Deutsch zu reden, zu hören, die Gespräche auf Deutsch zu führen.
Koren, der redet hier über seine Zeit im Berufskolleg. Und vielleicht mal an dieser Stelle gesagt, eigentlich hätte er von den Noten aus Armenien das Zeug gehabt, zu studieren. Und das ist aber eine typische Erfahrung für Geflüchtete in Deutschland, sagt die Bildungsforscherin Mona Massoumi.
Das ist ein Riesenproblem, dass vor allem die, die eine akademische Vision haben und auch in ihrem Herkunftsland wirklich sehr gute Leistungen haben, unfassbar viele Umwege in Deutschland gehen müssen, bis sie den Traum, Abitur zu machen und auch studieren zu können, realisieren.
Und das ist jetzt schon ein Ausblick auf Folge 3 von Wir schaffen das, nur wie.
Da geht es dann darum, wie es für die kleine Schwester Ani und wie es für Koren in der Schule war, aber auch wie er und sein Bruder Narek, aber auch die Mutter Jobs bzw. Ausbildungen gefunden haben. Dann wieder mit Paulus Müller und Stefanie Gebert im Radio am Donnerstag im Deutschlandfunk am 9. Mai abends um 20.10 Uhr. Und online gibt es alles schon jetzt in der Deutschlandfunk Audiothek App zum Beispiel. Folge 2 von Maximilian Brose und mir, Katrin Kühn, ist hier am Ende. Maximilian, danke schön.
Sehr gerne.
Und aufgezeichnet haben wir alles am Montag, 15. April. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch über Rückmeldungen an systemfragen@deutschlandfunk.de.